Bloomsbury und die Harlem-Renaissance. Die Mitglieder der Londoner Bloomsbury Group waren genau das, was man von einem Haufen weißer SchriftstellerInnen, MalerInnen und Intellektueller der Mittelschicht erwarten würde. Sie waren versnobbt und privilegiert. Sie klagten zwar über die altmodischen viktorianischen Wertvorstellungen und die Aristokratie, hatten aber kein Problem damit, sich jeden Monat von Papi Taschengeld zustecken zu lassen. Sie waren die Hipster der frühen 1900er Jahre, nur dass sie Champagner statt Matcha-Latte mit Hafermilch tranken. Die Gruppe, auch als Bloomsburys bekannt, traf sich jeden Donnerstag in 46 Gordon Square, Bloomsbury, einer angesagten Gegend in London mit lauter hübschen Parks und geordneten, rechteckigen Plätzen. Bei diesen Treffen drehten sich die Gespräche oft um Moral, Sex, Philosophie, Sex, Literatur, Sex, Wirtschaft, Feminismus und Sex. Sex schien bei der Bloomsbury Group ein ziemlich wichtiges Thema zu sein, da viele, zumeist die Männer, miteinander im Bett landeten. Die Dichterin Dorothy Parker brachte es einmal auf den Punkt. Sie lebten in Quadraten, malten in Kreisen und liebten in Dreiecken. Wer hätte gedacht, dass Geometrie so viel Spaß machen kann? Mit Abstand die cleverste der Truppe aber war Virginia Woolf. Virginia war bekannt für ihre wegweisenden feministischen Ideen, die sie oft in ihren Werken verarbeitete. In ihrem Essay »Ein Zimmer für sich allein« betont Virginia, wie wichtig es für eine Frau ist, nun ja, ein Zimmer für sich allein zu haben. Natürlich zielte sie damit auf intellektuelle Freiheit und finanzielle Unabhängigkeit ab. Aber mal ganz im Ernst, jede Frau braucht ein eigenes Zimmer. Der Essay beschäftigte sich unter anderem mit Mary Carmichaels Roman Life's Adventure und der schlichten Zeile »Chloe mochte Olivia«. Virginia war entzückt. »Manchmal mögen Frauen Frauen«, schrieb sie, »und vielleicht«, aber nur vielleicht, mochten sie sich auf eine spezielle Art und Weise. Ihr wisst schon. Oh, und dann stellte sich heraus, dass Virginia das Ganze erfunden hatte. Mary Carmichael existierte gar nicht, und die Zeile »Chloe mochte Olivia« hatte Virginia selbst verfasst, um ein Statement zu setzen. Ausgefuchst. Es war von Anfang an offensichtlich, dass Virginias Zuneigung vor allem Frauen galt. 1898, da war sie gerade mal 16, verliebte sie sich in Margaret Madge Simons Vaughan, die 29-jährige Frau ihres Cousins. Ach ja, die reife Schwägerin. Wer kennt es nicht? Bei mir war es damals eine sexy Großtante. Viele Jahre später traf Virginia erneut auf Madge, die inzwischen deutlich gealtert war und sich in eine Schnarchnase verwandelt hatte. Virginia konnte nicht fassen, dass das dieselbe Frau war, die ihr damals schlaflose Nächte bereitet hatte. Nach diesem Treffen schrieb sie in ihrem Tagebuch rückblickend über ihre jugendliche Hysterie: »Und das sollte die Frau sein, die ich so verehrt hatte. Ich sehe noch vor mir, wie ich in Hyde Park Gate im Kinderzimmer stehe, mir die Hände wasche und bei mir denke, in diesem Moment befinden wir uns beide unter demselben Dach.« Madge mochte zu einer Langweilerin verkommen sein, aber sie hatte solchen Eindruck bei Virginia hinterlassen, dass sie Jahre später in fiktiver Form als Sally Seton wieder auftaucht, die unübersehbar lesbische Bekannte in Virginias berühmtestem und, wenn man ehrlich ist, auch zugänglichstem Roman Mrs. Dalloway. In einer Szene begegnet die Hauptfigur, Clarissa Dalloway, Sally nach vielen Jahren wieder und Erinnerungen kommen hoch. Denn so hatte sie nicht ausgesehen, Sally Seton, als Clarissa die Heißwasserkanne umklammert hatte. Daran zu denken, dass sie unter diesem Dach weilte. Unter diesem Dach! Nach Madge kam Violet Dickinson, eine Freundin der Familie, über 1,80 groß und in Virginias Augen der sexieste Anblick, seit sie in der Bibliothek ihres Vaters zum ersten Mal Latein und Griechisch begegnet war. Mit Violet hatte Virginia mehr Glück, vor allem auch, weil diese nicht mit ihrem Cousin verheiratet war. Die beiden schrieben einander viele pikante Briefe. In einem Brief deutete Virginia an, wie leidenschaftlich es zwischen den Laken herging. »Es ist erstaunlich, welches Feuer. welches vulkanartige Feuer deine Finger heraufbeschworen haben. Virginia und Violet machten sogar gemeinsam Urlaub in den bekanntermaßen unromantischen Städten Florenz, Venedig und Paris. Jahre später notierte Virginia in einem ihrer Briefe: »Ich erinnere mich an allerlei Momente mit dir, in Hyde Park Gate oben auf meinem Zimmer. Eines Tages werde ich darüber schreiben.« Doch zum großen Leidwesen von Lesben weltweit hat Virginia nie über jene Momente mit Violet oben auf ihrem Zimmer geschrieben. Die Beziehung versandete und Virginia lernte den netten, aber langweiligen Schriftsteller Leonard Woolf kennen. Zunächst war Virginia nicht sonderlich von Leonard angetan. Ihre sexuellen Erfahrungen mit Männern waren begrenzt und sie wusste grundsätzlich nicht recht, was sie von der Ehe halten sollte. Als Kind war sie von ihren Halbbrüdern George und Gerald Duckworth sexuell missbraucht worden, was, wenig überraschend, ein nachhaltiges Trauma hinterließ. Im Lauf der Jahre erlitt sie heftige Nervenzusammenbrüche und versuchte mehrfach, sich das Leben zu nehmen. Diese Faktoren trugen zwar dazu bei, dass sie unsicher war, ob sie Leonard heiraten sollte, aber der Hauptgrund war, dass sie einfach nicht auf ihn stand. Wie ich dir neulich ganz direkt gesagt habe, verspüre ich keine körperliche Anziehung zu dir. Es gibt Momente, wie neulich, als du mich geküsst hast, da empfinde ich so wenig wie ein Stein. Und dennoch bin ich von deiner Fürsorge schier überwältigt. Sie ist so echt und so fremd. Autsch. Letztlich heiratete Virginia Leonard dann doch und sie führten eine glückliche Ehe, die von gegenseitigem Respekt und Zuneigung statt von Anziehung und Sex getragen war. Leonard übernahm die Rolle des treu ergebenen Ehemannes, insbesondere während Virginias depressiver Phasen. 1922, ein Jahrzehnt später, lernte Virginia die Schriftstellerin Vita Sackville-West kennen, die aus ihrer sexuellen Orientierung nie ein Geheimnis gemacht hatte. Virginia und Vita waren völlig gegensätzlich. Vita war eine reiche Adlige und feurige Liebhaberin, Virginia eine Bohème-Intellektuelle, die einen mit nur einem Satz in die Schranken weisen konnte. Zu Beginn ihrer Beziehung mokierte sich Vita über Virginias Modegeschmack. Sie kleidet sich ziemlich miserabel. Sie ließ sich auch nicht von den akademischen Allüren der Bloomsbury Group einschüchtern und verpasste ihr den Spitznamen Gloomsbury. Seht ihr? Schon wieder eine Lesbe mit Humor. Virginia teilte ebenfalls aus und spottete über Vitas Bücher. Vitas Prosa ist zu fließend. Ich habe sie gelesen. Sofort lief mir mein Stift davon. Virginia ließ weitere Seitenhiebe folgen. Sie ist nicht clever, aber vielseitig und befruchtend. Und ich habe keine sehr hohe Meinung von ihrer Poesie. Doch unter all diesen Frotzeleien verbarg sich eine enorme sexuelle Anziehungskraft. Eine Anziehungskraft, der sie mindestens zweimal nachgaben. Virginia erzählte sogar ihrer Schwester, der Malerin Vanessa Bell, von ihrem Liebesspiel und berichtete Vita in einem Brief von dem Gespräch. Neulich, in der Drogerie, erzählte ich Nessa von unserer Leidenschaft. »Aber macht es dir wirklich Spaß, mit Frauen ins Bett zu gehen?«, fragte sie und nahm ihr Wechselgeld entgegen. »Und wie funktioniert das überhaupt?«, fuhr sie fort und steckte ihre Tabletten ein, laut plappernd wie ein Papagei. Ihre Romanze lässt sich auch wunderbar chronologisch anhand ihrer Briefe nachverfolgen. »Ich bin reduziert auf ein Wesen, das sich nach Virginia sehnt. In den schlaflosen Albtraumstunden der Nacht habe ich einen hinreißenden Brief an dich verfasst, und nun ist alles fort. Ich vermisse dich einfach, auf eine schlicht menschlich verzweifelte Weise«, schrieb Vita. »Ich habe dich vermisst. Ich vermisse dich. Ich werde dich vermissen«, antwortete Virginia. 1927 war die Beziehung auf sexueller Ebene bereits wieder am Abkühlen. Vita hatte gern überall ihre Finger im Spiel und langweilte sich ein wenig mit Virginia. Zudem warf sie Virginia vor, aus ihrer Beziehung eine Fantasie zu kreieren, die die triste Wirklichkeit ausblendete. Virginia wies die Anschuldigung zurück, schrieb aber gleichzeitig Orlando und schuf damit buchstäblich eine Fantasie, in der sich Vita aka Orlando der tristen Wirklichkeit entzieht. Vitas Sohn, Nigel Nicholson, bezeichnete den Roman später als den längsten und charmantesten Liebesbrief in der Geschichte der Literatur. Glücklicherweise blieben sie, getreu dem guten alten lesbischen Stereotyp, beste Freundinnen. Und Virginia hielt immer ein Schlafzimmer dekoriert mit frischen Blumen bereit, sollte Vita spontan vorbeikommen, was sie oft tat. Sie unterhielten auch weiterhin einen liebevollen Briefwechsel bis zu Virginias Suizid im Jahr 1941. Hier zwei ihrer letzten Korrespondenzen. Freitag, 30. August 1940. Eben noch haben wir miteinander gesprochen. Es ist so seltsam. Hier ist es vollkommen friedlich. Sie spielen Kegeln. Eben erst habe ich Blumen in dein Zimmer gestellt. Und nun sitzt du da, und um dich herum fallen Bomben. Was soll ich sagen? Außer, dass ich dich liebe und ich diesen merkwürdig stillen Abend durchstehen muss, während ich hier allein dasitze und an dich denke. Sonntag, 1. September 1940. Oh, Liebes, wie hat mich dein Brief heute Morgen berührt? Ich hätte beinahe eine Träne in meine pochierten Eier vergossen. Deine seltenen Bekundungen der Zuneigung besitzen schon immer die Macht, mich enorm zu berühren. Und da man dieser Tage vermutlich doch ein wenig angespannt ist, zumeist unterbewusst, prasseln sie nun heftig auf mein Herz ein wie Regen auf ein Dach. Ich liebe dich ebenfalls. Das weißt du auch. Virginia identifizierte sich nicht als lesbisch. Sie fand das Schubladendenken eher Ausschloss denn Einschloss und lehnte Labels ab. Aus ihren Tagebüchern, Briefen und Romanen geht eindeutig hervor, dass Virginia die meisten Menschen als Individuen wahrnahm, anstatt lediglich als VertreterInnen ihres Geschlechts. Vita hielt es ganz ähnlich.